Es ist immer mehr Malcolm X als Martin Luther King so. Es ist immer mehr ein bisschen aufstehen, als irgendwie die Schnauze zu halten. Man läuft auf jeden Fall immer noch vor Wände. Und das war's.
Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern.
Das eben war Rhys Moore, aktueller Preisträger des Deutschen Radiopreises für bester Moderator. Und um ganz genau zu sein, er ist die erste schwarze Person, die genau diese Auszeichnung gewonnen hat. Und damit herzlich willkommen bei den Innovation Minutes. Ich bin deine Host Sabrina Harper und heute geht's um ein für mich durchaus persönliches Thema, nämlich darum, als BIPOC, also als schwarze Person in den Medien zu arbeiten. Ja? Es gibt Unterschiede. Wir sprechen in dieser Folge, wie es so ist als schwarze Medienmacherin und wir streifen auch andere marginalisierte Gruppen. Es geht zum Beispiel auch um queere Menschen oder um Leute mit Migrationshintergrund. Wer diesen Podcast verfolgt, weiß, Diversität ist immer mal wieder ein Thema. Warum ist das so wichtig? Weil sich Audiences, also Zuhörerinnen, Leserinnen und Zuschauerinnen, Userinnen im Allgemeinen verändern und damit auch deren Lebensrealität. Heute würde ich gerne aus dem Gespräch gehen mit einer Idee davon, wie Medienunternehmen ihre Talente, die zu marginalisierten Gruppen zählen, besser verstehen, abholen und fördern können. Kleine Warnung vorab, es werden in dieser Folge Worte fallen, die man so vielleicht nicht hört. Ich habe mich aktiv dazu entschlossen, diese nicht zu piepen oder zu zensieren, denn das ist, womit man jeden Tag zu tun hat. Und damit herzlich willkommen, Rhys, hier in meinem bescheidenen Podcast.
Hello, freut mich, dass ich da sein darf. Was für bescheiden. Sieht eins aus.
Du bist seit über 10 Jahren in den Medien tätig. Ich glaube, noch länger darüber hinaus. Moderierst bei Big FM. Ich habe gerade schon ein bisschen was über dich erzählt. Und bei Big FM hast du es auch von der Pike auf gelernt, oder? Wie war denn das damals?
Also ich muss zu meiner Schande sagen, ich war ja nie so wirklich, also Radio hat mich wenig interessiert, bevor ich beim Radio gelandet bin. Ich habe davor Events gemacht, Musik gemacht, so die Sachen. Und ich bin das erste Mal mit Big FM in Kontakt gekommen, weil ich so einen Rap-Contest gewonnen habe über ein paar Wochen. Das war so circa 2 Jahre, bevor ich dann tatsächlich bei Big FM saß, weil meine Produzentin damals gesagt hat, hey, komm, guck dir das mal an. Dann habe ich es angeguckt und 12 Jahre später sitzen wir hier.
Und da ist eine Menge passiert. Wir haben uns damals irgendwann auch kennengelernt. It's been a while.
Ja, auf jeden Fall.
Mit dir möchte ich ja heute auch so ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, so als schwarze Person in den Medien zu arbeiten. Mhm. Für alle, die uns noch nie gesehen haben, getrennt oder zusammen. Ich bin ja mixed und du bist auch zur BIPOC-Community zählend.
Yes.
Gibt halt schon so Herausforderungen für viele marginalisierte Gruppen, aber eben auch für BIPOC-People in den Medien. Es gibt ja schon ein paar, aber nicht so viele damals. Als wir uns kennengelernt haben, waren es schon wenige.
Ja.
Wie ging es dir denn damals, als du so in den Medien gestartet bist?
Boah, also ich hatte das Gefühl, also dadurch, dass, Barry war damals, glaube ich, so der Erste, das war der 2 Generationen vor mir praktisch den Abend bei Big FM moderiert hat. Also mittlerweile moderiere ich ja nicht mehr einen Abend, sondern Nachmittag in den Abend rein, hat sich ja alles ein bisschen geschoben. Aber das war so der Erste und da fand ich das ganz cool so, weil er auch Amerikaner ist. Das war schon zumindest mal so ein bisschen so ein Bond, den man irgendwie hatte gleich. Und danach ging es auch so weiter, aber es war immer eine Rarität und man war natürlich auch immer in dieser sehr urbanen Schublade, die ich natürlich auch vertrete, aber gefühlt hat es für mehr nie gereicht.
Was meinst du mit urbanen Schublade?
Naja, also du musst Rap oder Basketball spielen, sonst können wir nicht viel mit dir anfangen.
Ja, also waren schon so Stereotype. Als ich dann bei Big war, da waren wir 3. Eigentlich recht viele. 3 waren wir, ja.
3 waren wir.
Also. Recht viele Schwarze da am Start.
Ja. Ich muss aber auch sagen, also tatsächlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich glaube, du warst so die erste Schwarze, die ich in den Medien kennengelernt habe. Deine Medienbubble war auch damals sehr klein. Also mich hat das alles drumherum nicht so interessiert. Ich war jetzt nicht so der Stalker, der sich da befasst hat, wer arbeitet und wer macht was. Aber ich würde schon, ja, du warst die erste weibliche Person dann noch dazu.
Ja, muss man nochmal differenzieren, Mann und Frau. Also als ich damals kam, gab es eben auch die Big FM Abendsendung mit den DJs und es ging um urbane Themen. Ist schon richtig so. So der Morgenmoderator, Moderatorin oder sowas war eigentlich nirgends so am Start.
Nö, das waren die Allmanns. Sorry, dass das so sagen muss, aber das ist tatsächlich so. Das ist ja auch gar kein Front oder sowas. Aber ich finde, es zeigt immer wieder so, ich meine, wenn man dann Beispiele anguckt, auch in Berlin so, Grüße an Big Mo oder so, das ist dann schon nice, das zu sehen. Manchmal habe ich ein bisschen so das Gefühl, dass man sich dann doch noch, weißt du, verstellen muss, so, dass man schon ein bisschen konform sein muss und etc., wo ich mir denke, so, nee, Alter, es ist doch umso nicer. Also ich will auch, dass ein Türke auf Türkisch flucht, so. Also ich will das auch. Wenn das deine Identität ist, natürlich gibt's das auch anders. Ich meine, wir begegnen immer Leuten. Ich kenne auch Italiener, die schwäbischer sind als jeder Schwabe. Und das ist auch fein, aber so im Grunde fehlt noch so ein bisschen die Akzeptanz. Man hat immer ein bisschen, glaube ich, noch, ich gehe sogar so weit, dass ich würde sagen, noch ein bisschen Angst davor hat, wenn es dann doch zu edgy ist. Und edgy ist in dem Fall nichts, das ist unsere DNA. Also von jedem Ausländer, der bringt ja irgendwas mit und das macht es ja eigentlich so geil. Und man wird dafür aber, glaube ich, immer noch oft geschämt so ein bisschen.
Also ich glaube, man kann es so in zwei Richtungen betrachten. Das eine, man wird, so wie du sagst, in die urbane Schublade gesteckt und wir haben ja alle Ahnung von Black Music und können alle tanzen und diese ganzen Stereotype. Und auf der anderen Seite, also man muss sagen, ich bin auch sehr schwäbisch, bin ja auch aus dem Stuttgarter Raum. Ja. Das gibt dann auch manchmal einen Clash. Ich erinnere mich noch, wenn wir manchmal Texte und so schreiben mussten, ich war die total durchgedreht ist, weil irgendwie das Verb nicht korrekt war oder die Endung nicht korrekt war. Also ich war so mega deutsch, wenn man es so nennen möchte. Und es war aber irgendwie auch so, hey, was ist denn jetzt mit der los? Ja. Also was für ein Film fährt denn die hier?
Ja. Das kommt noch dazu, dass man das auch aus eigenen Reihen, Gottes Willen, ich war wahrscheinlich einer, der gesagt hat, wow, ist die deutsch. Aber das ist dann auch noch was aus eigenen Reihen. Ich finde das auch sehr lustig, vor allem ist cool, dass wir heute sprechen, weil ich habe gestern tatsächlich eine Sendung über das Thema gemacht, also Nationalstolz, ne? Nicht in einem verwerflichen Sinn, sondern einfach im Sinne von, darf ein Deutscher sagen, dass er stolz ist, Deutscher zu sein. Und bemerkenswert war zum Beispiel auch so, dass die Deutschen sehr zurückhaltend waren, die immer gesagt haben, so, ja, ich glaub schon, aber irgendwie darf man es ja nicht, weil man wird dann auch gleich immer als rechts und so abgestempelt. Und viele, ich weiß noch, eine Kroatin hat angerufen, war auch richtig cool, die gesagt hat, ey, ihr müsst da mehr nach vorne und man muss da stolz drauf sein. Ich bin ja auch hier und ich wurde hier toll empfangen und bla. Und ich glaube, das muss man sich auch in den Medien so ein bisschen zugestehen, dass es umso bunter ist, umso schöner ist.
Und umso breit gefächerter, absolut. Meinst du das auch?
Ja, absolut. Weil die Welt ist so connected durchs Internet, also man kann nicht nur noch für den deutschen Markt arbeiten, denke ich.
Da sprichst du was an. Medienbranche, du bist jetzt aus dem Radio, aber auch andere Abteilungen, also Print oder Online oder Fernsehen, haben ja das Problem, dass ihnen Zielgruppen wegbrechen oder dass sie Zielgruppen nicht mehr erreichen. Und du sagst jetzt eben gerade, ist alles so durchmischt und man kann nicht mehr nur für die eine Zielgruppe arbeiten. Das ist ja etwas, wo Diversität sehr stark reinspielt. Mhm. Hast du den Eindruck, Medienunternehmen machen das gut, dass sie die Zielgruppen in ihrem Alltag abholen oder versuchen, sich da neu aufzustellen?
Also nicht, dass ich die Lösung hätte, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube nein. Vor allem bei einer jungen Zielgruppe, die halt tatsächlich ein bisschen smarter ist, als man ihr auf jeden Fall zugesteht. Dankeschön. Muss ich sagen, glaube ich nein, weil man denkt immer noch, es muss viel Lala sein und wir sind alle happy und die Welt ist rosarot. Ja, man muss auch irgendwo entertaining sein, aber ich glaube auch, dass speziell junge Menschen und auch Menschen mit Migrationshintergrund, dass die sehr, sehr feinfühlig sind für das, was eigentlich in der Welt abgeht und auch mal ernste Themen wollen. Du kannst das natürlich trocken erzählen, wie man es bisher gemacht hat und mit irgendwelchen Experten, aber ich finde, du kannst ja halt Leute aus dem Leben nehmen. Also ich würde lieber mit jemand zum Beispiel aus Syrien sprechen, der dort gelebt hat, als mit irgendeinem Experten, der darüber Berichte geschrieben hat, weil der wird mir das nie so erzählen können. Also es geht vielmehr um Authentik und das ist das, was in den Medien gerade fehlt. Also man ist da sehr hart auf der Suche. Wie gesagt, ich habe auch nicht das Rezept, aber versuch meinen Beitrag dazu zu leisten, dass das funktioniert.
Die Suche gestaltet sich ja auch nicht so einfach, weil häufig hört man dann, wo findet man die Leute oder ich gebe mir schon Mühe. Ich hatte darüber auch schon in einer vorherigen Podcast-Folge gesprochen mit Shiva Schley von 1Live und Cosmo. Sie meinte, man müsse auch ein Umfeld dafür schaffen, also beim Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin, dass die Leute sich wohlfühlen. Mhm. Wenn ich jetzt daran denke, wir bleiben nochmal im Damals, bevor wir ins Jetzt kommen, weil es ist wirklich viel passiert. Also ich habe mich bei Big schon wohlgefühlt. Ich war ja Praktikantin dort, war glaube ich 5 Monate oder sowas dort und bin dann aber weitergezogen und war noch bei vielen anderen Radiostationen. Aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt nirgendwo unwillkommen gefühlt, aber so wohl habe ich mich nirgends gefühlt wie bei Big FM, weil meine Herkunft, mein Hintergrund irgendwie kein Thema waren.
Ja.
Aber ich frage mich bis heute, warum war das so?
Ich glaube, weil der Laden hier schon, also er ist nicht so bunt, wie er scheint, aber er ist sehr offen. Das muss ich wirklich sagen und das, also ich habe auch schon ein paar andere Sachen angeschaut. Das ist nicht überall so, aber man ist hier schon sehr offen. Und deswegen fühlt man sich, glaube ich, auch sehr schnell wohl, egal was es sich, schwul, lesbisch, völlig egal, schwarz, weiß, grün. Das macht, glaube ich, sehr, sehr viel aus, die Offenheit von bei uns, wo ich echt sagen muss, an die muss ich auch Props geben, die wurde immer gefördert, man wurde immer so genommen, wie man ist. In der Außendarstellung auch gut, aber wir strugglen halt auch so mit dem Gesamtding. Man tappt halt gerade sehr vorsichtig rum, weil man will nicht verlieren, man will anecken, aber eigentlich auch doch nicht so ganz anecken, weil man muss auch sagen, so bei den alten Medien, völlig egal, ob es jetzt Radio oder Print ist oder so, man kämpft halt gerade schon ums Überleben und über die Zukunft, muss man auch fairerweise sagen. Und deswegen verstehe ich es auch schon wieder, aber manchmal verstehe ich es nicht und dann werde ich auch gepisst.
Danach, muss ich sagen, war ich niemals mehr mit einer schwarzen Person oder einer Mixed-Person in der Redaktion. Mhm. Also sonst war ich immer die Einzige danach. War auf jeden Fall auch ein Unterschied und meine persönliche Erfahrung war, ich bin oft an einen Punkt geraten, wo mein Blick auf Dinge eher abgestempelt wurde als Querulantentum oder das eher nur ich so.
Ja.
Und manchmal sagt man dann noch was und manchmal sagt man eben nichts mehr. Wie geht's dir damit? So, also grundsätzlich jetzt von Big losgelöst?
100%. Also es ist immer so, dass man da so ein bisschen gegen eine Wand läuft, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich erinnere mich auch noch so an unsere Praktikumszeit ganz gut. Du hast schon auch, also im Gegensatz zu mir, ich war immer eher ein bisschen ruhiger Charakter, aber du hast schon auch Kante geboten. Das war auch so ein bisschen deine Person, also nur im Positiven. Das war immer was, was mir sehr beeindruckt hat, weil es war zu dem Zeitpunkt auch oft richtig. Ich bin dann eher der gewesen, der gesagt hat, okay, ich guck's mir an und versuche dann so meinen Weg drumherum zu shiften. Ist mittlerweile auch anders, weil ich auch gemerkt habe, so du musst... Also es ist immer mehr Malcolm X als Martin Luther King so. Es ist immer mehr ein bisschen aufstehen, als irgendwie die Schnauze zu halten. Und ja, man läuft auf jeden Fall immer noch vor Wände. Und ich muss auch sagen, bis dato, ich kenne dich in den Medien, ich kenne noch 2, 3 andere Leute, ein paar sind in Berlin. Und das war's. Also auch selbst, keine Ahnung, ob's jetzt Leute sind aus der Türkei, Italien oder sonst woher, ist auch völlig egal. Es sind sehr wenige, es ist sehr spärlich besetzt immer noch.
Also wenn wir jetzt Medien im ganz klassischen Sinne sehen, mit wen man nach außen sieht und Radio, Fernsehen, also die klassischen Medien. Ich würde sagen, so zum Beispiel im Comedian-Bereich, da geht ja schon einiges.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du Teddy und Özcan anguckst, wo ich beide sehr, sehr feier, auch für das, was sie sind, weil ich finde, sie machen es noch im Gegensatz zu anderen noch ein bisschen authentischer. Das ist jetzt auch, Gottes Willen, Bülent Ceylan hat mit Sicherheit auch seinen Teil dazu beigetragen und so. Heute würde ich sagen, ich will keine Klischeewitze mehr hören. So nichts gegen den Typ, der hat auf jeden Fall, wie gesagt, seinen Legendenstatus zurecht. Aber es ist meiner Meinung nach auch nicht mehr zeitgemäß. Und du solltest nicht nur auf Klischees irgendwie aufbauen, sondern es muss ja mehr geben. Also es kann nicht sein, dass du einen türkischen Comedian hast, der Witze über Türken machen muss. Aber das kann nicht alles sein.
Okay, aber Teddy macht auch Witze über Schwaben.
Genau, das ist es nämlich. Und das, finde ich, ist so die logische Weiterentwicklung daraus. Und deswegen ist er so die nächste Stufe. Und du brauchst immer so davor die Leute, die die Tür eintreten. Und deswegen finde ich auch egal ob es Bülent Ceylan ist oder Kaya Jana oder so, die haben ihre Daseinsberechtigung. Und die haben auch auf jeden Fall viel den Weg geebnet für Leute wie Teddy. Und ich glaube, in den Medien liegt es auch an, ich glaube sogar unsere Generation jetzt da auch den Weg zu ebnen. Deswegen... Es ist mir auch mittlerweile egal und es kriegt jeder die volle Breitseite, wenn er will. Also frag mich besser nicht nach meiner Meinung.
So ganz safe bist du nicht, aber du hast jetzt gerade eine schöne Brücke geschlagen. Also machen wir den großen Sprung ins Hier und Jetzt. Du bist ja aktueller Preisträger des Deutschen Radiopreises, bester Moderator. Yep. Und du bist die erste schwarze Person, die diesen Preis gewonnen hat. Auf jeden Fall in dieser Kategorie, allumfassend bin ich mir nicht ganz sicher. Bei Google kann man nicht eingeben, Radiopreis, schwarze Person, gab es das jemals?
Schwarz-Google.
Von daher bist du auf jeden Fall der erste Preisträger, safe, ja. In dieser Kategorie. Wie war das damals, als du oder sich Big FM oder die Redaktion dafür entschieden hat, was beim Deutschen Radiopreis einzureichen? Ja. War das so ein Gedanke, da braucht es jetzt ein Vorbild, oder war das eher dann so, huch, was ist denn jetzt passiert?
Weißt du, was schlimm ist? Wir werden jetzt auf eine Person stoßen, die wir die ganze Zeit bei der Vergangenheit bei Big vergessen haben, nämlich Patrick. Also Patrick ist mein ehemaliger Programmchef.
Patrick Morgan, ja.
Also am Anfang war er nur Musikchef, dann war er Programmchef. Patrick hat mich damals zur Seite genommen und hat gesagt, so, hey, wir wollen dich einreichen. Und dann habe ich gesagt, so, okay, let's go. Also probieren wir es. Was soll ich sagen? Es gab, glaube ich, also er hat es nie ausgesprochen, wir sind bis heute immer noch dicke und ich würde auch sagen, das ist so ein Mentor von mir, auf jeden Fall. Er hat sich schon was gedacht, ohne es auszusprechen. Das war so und das hat er immer gehabt und deswegen war das auch, habe ich immer irgendwie eine besondere Beziehung zu ihm, weil er immer, ich habe das danach auch, was ich alles verstanden habe bei voll vielen Sachen, die wir so über die Jahre zusammen durchgemacht haben und wo er mich dann auch in eine gewisse Position geschoben hat, wo ich am Anfang auch war so, boah, will ich das überhaupt machen? Weiß ich nicht. Habe ich da Bock drauf? Habe ich den Mut auch dazu? Es war auch oft so. Bis ich so verstanden habe, was er eigentlich gemacht hat. Und er hat mich, weiß ich nicht, ich legte mir jetzt auch ein bisschen die Worte in den Mund, aber er hat mich da schon so ein bisschen hingesteckt. Ja, also ihm war das, glaube ich, sehr bewusst, was er da gemacht hat. Dass ich gewinne, hat er, glaube ich, auch nicht so kommen sehen. Aber so be it, wir nehmen's.
Und dann kam jemand zu dir, soweit ich weiß, und sagte, oder du hast irgendwie eine Anfrage bekommen, hey, du bist die erste schwarze Person, die diesen Preis gewinnt. Was bedeutet das? Was war da bei dir los?
Das war direkt danach, nach der Preisvergabe, da standen wir irgendwie unten in der Lobby. Ich war dann auch so ein bisschen, ich muss das auch erstmal schnallen, alles, was da passiert. Ich stand so ein bisschen abseits und das war ganz, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, dafür beiß ich mir echt ein bisschen in den Arsch. Das war so ein bisschen eine Ältere und die war so einen halben Kopf kleiner als ich und hat mich so am Ärmel gezogen und hat so mit der Hand so, komm mal her. Und dann habe ich mich so hingestreckt und sie so, hi, ich bin die so und so. Und ich so, hi. Und die so, ne, du weißt schon, ne, du bist jetzt der Erste. Und ich so, hä, wie der Erste? Und die so, ja, das hat noch keiner vor dir geschafft. Und da habe ich es erst verstanden, was da eigentlich passiert ist. Also da habe ich es gehört, verstanden habe ich es noch lange nicht zu dem Zeitpunkt. Aber das war dann auch so im Nachklang, ich wünschte echt gerne, ich wüsste den Namen noch, aber das war so, okay, jetzt erst recht. Seitdem ist nur noch jetzt, weil ich dann verstanden habe, wie weit zurück wir da sind und wie viel Arbeit da noch zu leisten ist. Und seitdem bin ich so, jetzt erst recht.
Hast du auch das Gegenteil erlebt, dass dir vielleicht jemand vorgeworfen hat, ja, du hast den Preis jetzt ja nur bekommen, weil du schwarz bist?
Ja, klar. Das waren die meisten Stimmen. Also ich muss auch sagen, teilweise waren das Leute, ich weiß, kennst du diese Klischeesprüche so in deinen eigenen Reihen und bla bla bla. Also es waren teilweise auch Leute, die ich immer noch mag. Ich nehme denen das auch nicht übel. Die sagen das dann immer in so einem Spaß. So, hast ja nur gewonnen, weil du schwarz bist. Aber hinter jedem Stückchen Spaß steckt ja auch ein bisschen Wahrheit. Und ja, man trifft schon auf Missgunst auf alle Fälle. Aber es ist okay.
Man könnte ja auch sagen, weil du schwarz bist, muss ja nicht negativ konnotiert sein. Ich meine, weil es könnte auch sein, trotz oder gerade, dass du diesen Weg zurückgelegt hast. Weil ich habe gelesen, ich nehme auch die Vorteile, weil ich hatte auch die ganze Zeit die Nachteile. Aber ich möchte hier jetzt nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Ich weiß, du bist gut in dem, was du tust. Und das war ja eine Sendung, die du da eingereicht hast. Da ging es ja auch um ein sehr edgy Thema.
Es ging um die Tatsache, Boris Palmer hat letztes Jahr bei, ich weiß gar nicht mehr, was das war, es war so ein Video, was auf der Straße gefilmt wurde, keine Ahnung. Und von wegen, er will sich nicht nehmen lassen, das Wort Neger zu sagen. Ich wusste davor, dass Patrick mich einreichen will. Ich habe die Sendung gemacht, ich bin rausgelaufen und habe gesagt, das ist sie, die wird eingereicht. Punkt. Da gibt's ab jetzt ist kein Vorbeikommen mehr. Und ich muss sagen, was ich auch so schön finde an meinem Job und auch speziell an Radio, dadurch, dass es gesichtslos ist, kriegst du eine ungefilterte Meinung. Also die Sendung war im Nachgang für mich persönlich auch so für den Kopf war sehr hart, weil ich habe noch nie so oft Neger oder sonst was gehört in meinem ganzen Leben wie in diesen 4,5 Stunden. Und in meiner Position, ich konnte nicht upragen. oder mich groß aufregen. Meine Produzentin, also damals Carrie, meine Produzentin, hat zu mir gesagt, weil ich habe es ihr gezeigt, als ich die Sendung fertig hatte, und sie hat in einem Take gesagt, weil wir uns echt schon seit 15 Jahren kennen, hat gesagt, ich höre, da ist dir der Puls gegangen. Weil ich so, danke schön, ja, danke fürs Anrufen, bla bla. Es war natürlich schwer, das alles einfach abzunicken und da so sich nicht emotional eincatchen zu lassen bei dem Thema. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich finde, das ist auch das Schöne, weil dadurch, dass man eine ungefilterte Meinung kriegt, weiß man wirklich den Standard von der Gesellschaft so. Und wir haben eine große Hörerschaft hier bei Big FM, muss man auch sagen. Und deswegen ist es umso schöner, dass du weißt, was abgeht. Weil das wird dir kein Experte sagen können. Keiner kann dir, die können alle in irgendwelchen Talkshows sitzen und sagen, wir haben irgendwelche Studien ausgeführt, aber du wirst niemals wissen, was eine Tanja aus Pirmasens denkt oder Murat aus Offenbach. Sorry, war jetzt sehr klischeemäßig.
Also ich glaube damals, das war auch Talkshow-Material. Ja. Der damalige Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, äußert sich so. Und dann sitzen da Experten. Kann er das sagen? Kann er das nicht sagen? Wie, in welchem Kontext steht das? Und du hast quasi nochmal den Kanal aufgemacht für alle, die es nicht in die Talkshow schaffen.
Genau, 100%. Und ich muss auch sagen, I'm sorry for that, aber ich habe die Talkshow gesehen, da sitzen 5 weiße Leute und reden darüber, wo ich mir dachte, ja, so, frag einen von uns, dann kriegst du vielleicht die Antwort. Vielleicht, wie wäre es damit? Frag die Leute, die es betrifft, und mach nicht so eine krasse Wissenschaft draus. Wir sind alle am Ende vom Tag Menschen und wir kommen damit klar. Man muss nur mit den Leuten sprechen. Das ist, glaube ich, immer so das größte Manko, was wir nicht mehr machen. Und ich gebe bei manchen Sachen viel Wert auf Expertenmeinungen, aber bei sowas nicht, weil frag uns.
Einige, die uns zuhören, denken sich aber wahrscheinlich auch, hey, dieses ganze Sonderding jetzt und wie ist das eigentlich im Alltag? Und wenn ich eben eine marginalisierte Person oder besser noch marginalisierte Personen, die dann hoffentlich bald nicht mehr marginalisiert sind, im Unternehmen habe, wie kann ich die abholen? Mhm. Und wenn ich jetzt an dieses Beispiel von der Sendung denke und du hast gesagt, da ging dir auch der Puls und sowas, würdest du es zum Beispiel sinnvoll finden, wenn man da nochmal eine extra Betreuung hätte oder einen psychologischen Support oder irgendwie ein Auffangsystem, wenn einem eben solche Dinge entgegengeschleudert kommen?
Du musst ja schon ein bisschen bekloppt sein, um den Job zu machen. Generell. Jetzt egal, ob du Schwarz-Weiß-Lila bist. Ich glaube generell, ja, wäre es wichtig, auf jeden Fall da Support zu schaffen. Ich merke das bei unseren Praktikanten. Wir haben gerade einen sehr, sehr talentierten jungen Dude hier. Hermi, Grüße. Und der macht einen super Job. Und wir können sehr gut miteinander. Er ist jetzt in einer anderen Schicht leider. Also wir sehen uns schon noch, aber nicht mehr so oft. Aber er hat sich mir auch oft so ein bisschen geöffnet abends. Wenn man dann in den Abend reinarbeitet und dann auch ein bisschen weniger in der Redaktion los ist, dann kann man auch mal so quatschen. Und der hat mir schon erzählt, wie ihm gerade so, was wir auch vorher schon hatten, weißt du, dieses Unwohlsein und ich weiß nicht, ob ich hier so wirklich reinpasse und so weiter. Und da, finde ich, muss man auf jeden Fall einen Platz schaffen, der vielleicht gar nicht so offiziell sein sollte, weil man da, glaube ich, dann doch ein bisschen ungern hingeht. Aber man sollte zumindest so ein bisschen, also vielleicht sollte er zum Beispiel mehr in meiner Schicht sein, was aber auch meine Aufgabe ist, das zu kommunizieren, was ich jetzt auch gemacht habe, dass ich ihn gern wieder bei mir in der Schicht hätte. Und dass man ihn da so ein bisschen, die Leute einfach ein bisschen an der Hand nehmen kann. Oder wir hatten letztens auch, junges Mädel war aus, lass mich nicht lügen, Kurdin war sie, Albi, und same story. Ich. Und so solchen Leuten dann auch die richtigen Leute so ein bisschen, weißt du, sie so nicht da hin zu drücken, aber so, hey, arbeite doch mal ein bisschen mit XY zusammen und so weiter. Einfach, dass man da so ein bisschen eine Comfortzone schafft. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, weil man ist so mit solchen Themen, dass man in den Medien schon sehr alleine, muss man sagen.
Hast du persönlich Erfahrungen gemacht mit rassistischen Beschimpfungen?
Absolut, absolut. Also die Primetime dafür, die ist sehr, sehr ironisch. Ich habe damals, als ich 2015, 2016 um den Dreh rum war das, da als ich die Sendung komplett übernommen habe, also damals noch den Abend, und ich habe von außen sehr viel Shit bekommen. Ich meine, klar, für die Leute ist es immer sehr komisch im Radio, wenn Moderatoren wechseln. Wir sind Gewohnheitstiere und man fragt, wo ist der und bla bla bla. Aber ich habe damals sehr, sehr viel abbekommen. Lustigerweise, obwohl mein Vorgänger auch schwarz war. Dann war es plötzlich so, was will der hier? N-Wort ist auch sehr oft gefallen von außen. Wir haben letztens auch, ist schon ein bisschen länger her, Anfang des Jahres, irgendwie war ein TikTok-Livestream morgens und ich war morgens schon da. Da bin ich irgendwie mit in die Morningshow gesprungen. Und der erste Kommentar, weil wir es dann so gemacht haben, dass wir die Leute so ein bisschen durch die Redaktion geführt haben in diesem Livestream. Der erste Kommentar, als ich das Handy in die Hand genommen war, guck mal, Nigger. Wo ich gedacht habe, so, cool. Habe ich Bock drauf, das jetzt eine Stunde lang zu machen. Also ja, sehr, sehr oft. Aber das Internet ist auch voll mit Trolls, deswegen. Aber es ist schon tough, ja.
Danke, dass du das mit uns auch teilst und da einfach so offen drüber sprechen kannst. Also beziehungsweise mit mir teilst. Jetzt ist ja niemand da, aber die Leute, die dann zuhören.
Comfortzone, ja.
Comfortzone, genau. Wie sollte man denn damit umgehen, wenn solche Dinge funktionieren? Also einfach so im Mediensystem, was sollte man machen? Weil als Person in der Öffentlichkeit ist man ja auf Social Media zum Beispiel auch. Es hört ja nicht auf. Also du machst ja nicht deine Sendung und dann ist vorbei.
Ja. Ja, also aus Unternehmenssicht, es ist übel schwierig. Die Kernessenz ist so ein bisschen, man muss mehr zuhören und sowas auch wirklich ernst nehmen. Nicht übertrieben ernst im Sinne, oh mein Gott, wir müssen jetzt die komplette Randale abfahren, aber einfach den Gegebenheiten entsprechend handeln und reagieren. Und auch nicht so, es wird ja oft, also zumindest habe ich das so erlebt, auch unabhängig, ob es bei uns war oder bei anderen Sendern, auch so mit den Leuten, mit denen man gut ist, wenn die was erzählen, es wird oft so, ja, stell dich nicht so an. Wenn ich den Satz höre, dann kriege ich die Plürre. Weil ich denke mir so, also du weißt doch gar nicht, wie sehr mich das affected in meinem Sein, nur weil es für dich vielleicht Peanuts ist. Oder wenn dann, das ist auch so ein Generation, das ist, weißt du, was das ist? Das Generationsthema mit früher, da war es so, so und so. Wo ich mir denke, früher ist nicht jetzt, Alter. Also wenn du vor 10 Jahren Radio gemacht hast, dann warst du schon noch auch noch mal ein Star irgendwo, weil damals hatte das noch viel mehr Prestige und Ansehen und so weiter und so fort. Und dementsprechend wurdest du schon mal deswegen anders behandelt. Dass du da auch Shit bekommen hast, klar, keine Frage. Aber heute, wie du sagst, hast du den Shit nicht nach der Sendung weg, sondern du hast ihn immer in deiner Hosentasche auf deinem Handy. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen seinen Mitarbeitern mehr zuhören und ein bisschen feinfühliger sein.
Was würdest du Menschen raten, die sich zu BIPOC-Community zählen, aber auch andere marginalisierte Gruppen, queere Menschen zum Beispiel. Solltet ihr in die Medien gehen? Also ich weiß, was du sagst. Du sagst mit Sicherheit ja.
Ja, klar.
Aber warum? Sag uns das Warum und warum das so wichtig ist. Ja.
Es ist wichtig, damit nicht mehr übereingesprochen wird, sondern damit man mitreden kann. Das ist so das, was ich mir jeden Tag sage für die Sendung. Also es geht nicht darum, um über Leute zu sprechen, sondern mit Leuten zu sprechen und den Leuten Gehör zu verschaffen. Das ist A und O. Und wenn man selber Teil des Ganzen sein kann, will, tut, braucht man ein dickes Fell, muss sich auf jeden Fall auf einiges einstellen. Aber sehr, sehr wichtig, dass solche Leute in den Medien stattfinden, weil es macht dieses ganze Thema so spannend. Und ich glaube auch, dass es mit ein Weg, um auch das Thema alte Medien, zum Beispiel wie Radio und Co., wieder so ein bisschen mehr Ansehen auch zu verleihen. Weil wenn du geile Charakter hast, dann macht es einfach umso mehr Spaß. Und du hast eine viel, viel breitere Fläche. Und, was auch sehr wichtig ist, also sei einfach du selbst. So, wenn du, keine Ahnung, wir hatten ja auch so coole Charaktere. Niklas zum Beispiel, an den erinnere ich mich auch sehr gern. Der ist ja einfach im Rock reingelaufen. Der ist so aus der Queer-Community, wo auch jeder gedacht hat, so, hä, was ist denn mit ihm? Er hat mir dann auch eine Story erzählt, die ich mir sofort in die Sendung geschnappt habe. Ich habe ihn dann on air genommen, habe den Einlauf meines Lebens danach bekommen, weil Praktikant on air. Aber ist nicht schlimm, also es ging nicht darum, dass Niklas jetzt der ist, sondern es ging darum, so, kannst du Praktiker on air lassen? Ich so, doch, kann ich, weil er auf dem Weg hierher einfach hat irgendein Typ ihn angeschrien, weil er halt, wie gesagt, diesen Lederrock anhatte. Und so von wegen so, Alter, du, ich will es jetzt nicht sagen, ne, aber
ja.
Sehr, sehr schwulenfeindlich. Diese Story wäre nie passiert, würden so Leute nicht in die Medien gehen.
Wenn man diese Plattform gibt, schafft es aber vielleicht auch Awareness.
Mhm.
Und das nächste Mal mischt sich jemand ein, weil er das vielleicht gehört hat im Radio und sagt, hey, das geht gar nicht.
Genau, das ist es. Und deswegen liebe ich den Job bis heute noch. Und deswegen wird auch weitergemacht. Und ja, mal schauen, was 2024 noch passiert. Aber werden wir schon hinkriegen.
Vielen, vielen Dank, dass du hier in den Podcast gekommen bist.
Come on, du hast die ersten 2 Termine abgesagt. Du hast mehr zu tun als ich.
Das schneide ich raus.
Das bleibt sowas von drin.
Nein, vielen Dank, dass du so offen mit mir über dieses Thema geredet hast. Und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen zwischen den Zeilen delivern, wo vielleicht noch Baustellen sind, was man machen kann, was auch schon gut läuft. Für Medienunternehmen, aber auch für Content Creators und Leute, die in die Medien gehen möchten,
100%, ja.
Diesen Schritt zu wagen.
Macht, seid mutig, geht nach vorne. Das ist alles, was ich noch sagen kann.
Ich möchte es nochmal betonen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch zwischen die Zeilen zu hören. Ich denke, wir können alle jeden Tag richtig viel dazulernen. Reese hat schon gesagt, Stichwort Community, Stichwort Safe Space, Stichwort Vorbilder. Und ich möchte alle ermutigen, die sich überlegen, in die Medien zu gehen. Tut das, Abonnier diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wir hören uns bald wieder und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei allem, was du tust.
Das waren deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
Last but not least, dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, BLM, und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.